Kennst du das auch? Du gehst morgens in den Bäckerladen zu deinem Lieblingsbäcker, öffnest die Tür und dann schlägt dir dieser wunderbare Geruch von Backwaren, von frischen Brötchen und Brot entgegen und du gehst da rein und kaufst dir das, was du brauchst und was du willst. Also mir geht das jedes Mal so. Vielleicht hast du das heute Morgen schon getan, hast deine Frühstücksbrötchen gekauft. Und bei unserem Bäcker ist es so, dass wenn du da etwas kaufst, zum Beispiel ein Brot, dann wickelt er dir das in so ein Papier ein und so weiter und dann klemme ich mir das unter den Arm und gehe raus. Dann habe ich manchmal so richtig Lust, schon unterwegs in dieses Brot reinzubeißen, in diese frische Kruste, in dieses frische Brot. Das duftet so und da würde ich am liebsten gleich zupacken, zubeißen. Mache ich natürlich nicht, damit ich nicht mit so einem angeknabberten Brot nach Hause komme. Aber vielleicht kennst du das auch, dass du so Lust hast, Hunger hast auf Brot und auf dieses wunderbare Brot, was so riecht und was uns ernährt und was uns Kraft gibt. Und manchmal muss ich, wenn ich in der Bäckerei bin, an dieses Wort von Jesus denken, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus hat dieses Wort nicht einfach nur so gesagt, sondern er hat es bewusst mit diesem Bild des Brotes verbunden. Er möchte, dass es uns so geht wie in der Bäckerei, wenn wir das riechen, dass wir das schmecken, dass wir Lust haben darauf, dieses Brot zu essen und zu uns zu nehmen. Jesus hat dieses Wort, ich bin das Brot des Lebens, in einer Reihe von verschiedenen Worten gesagt. Er hat im Johannesevangelium 7-mal davon gesprochen, wer er ist. Er hat 7-mal gesagt, ich bin, ich bin. Und er hat dazu ganz unterschiedliche Worte oder Bilder benutzt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Licht. Ich bin die Tür. Ich bin der Hirte und so weiter und so fort. Und er hat solche Urworte benutzt, wie ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Und wir sehen hier, dass Jesus sich uns vorstellen wollte als jemand, der Antworten hat auf die Fragen unseres Lebens. Alle Menschen bewegen diese Fragen, diese Dinge. Ja, was ist Wahrheit? Was ist das Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und Jesus gibt hier einen Anknüpfungspunkt und sagt, ja, wenn du da auf der Suche bist, wenn du suchst, wenn du die Wahrheit suchst, wenn du die Frage hast, was ist das Leben? Bei mir findest du es. Und die Menschen suchen Antworten darauf. Sie suchen es überall in anderen Religionen und so weiter. Und Jesus gibt dir so einen wunderbaren Anknüpfungspunkt, um zu verstehen, wer er eigentlich ist, wer er ist. Und diese 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium sind von ganz zentraler Bedeutung, weil Jesus hier immer eine ganz zentrale Offenbarung von sich selber gibt. Und das ist bereits ein Anklang an das, was wie Gott sich im Alten Testament offenbart hat. Als Mose Gott begegnete und er ihn beauftragt hat, das Volk aus Ägypten herauszuführen, da fragte er, ja, was soll ich denen denn sagen, wer du bist, wer mich beauftragt hat? Und Gott offenbarte sich und sagte, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Also das heißt, ich bin der letzte Sinn des Seins. Da ist keine weitere Erklärung notwendig. Ich bin es, ich bin, der ich bin. Und indem Jesus diese 7 Ich-Bin-Worte sagt, nimmt er Bezug darauf und sagt, ich bin Gott. Ich bin Teil dieser Offenbarung Gottes. Und wenn du Antworten suchst, dann findest du sie hier bei mir. Wir alle kennen diesen Vers, ich bin das Brot des Lebens. Das sagt uns allen etwas, aber es ist gut, sich das mal so im Zusammenhang anzuschauen. Also das steht ja nicht irgendwo unverbunden so im Text. Also Jesus war da nicht irgendwo an der Imbissbude und sagt, ach übrigens, ich bin auch noch das Brot des Lebens, wollt ihr noch einen Tee oder so, sondern das Ganze befindet sich in einem größeren Zusammenhang, in etwas, was der Herr offenbart hat. Und ich hatte euch ja letzten Sonntag darüber berichtet, dass es sinnvoll ist und hilfreich ist, wenn wir Bibeltexte besser verstehen wollen, dass wir uns den Zusammenhang anschauen. Und das wollen wir heute auch tun. Wir wollen uns den Zusammenhang anschauen, in dem dieses Ich-Bin-Wort Jesu steht. Und das ist ein ganz wunderbarer Zusammenhang. Das Ganze beginnt nämlich Johannes Kapitel 6. Ich würde dir empfehlen, das einfach zu Hause heute nochmal zu lesen. Wenn du nach Hause kommst, lies mal das ganze Kapitel 6 und schlag auch jetzt deine Bibel auf oder dein Handy und lies es mit. Das Ganze steht in einem größeren Zusammenhang und es beginnt damit, dass Jesus 5000 Männer, das waren wahrscheinlich mehr, es waren 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, vielleicht 10.000 Menschen, versorgt. Also das war so, Jesus tat Wunder und er zog umher und dann kamen sie an das Ufer des Sees Genezareth und sie ließen sich dort nieder und dann sah Jesus die Volksmenge auf ihn zukommen. Die Leute wollten etwas von Jesus hören, sie wollten etwas von Jesus haben. Sie haben gehört, er heilt die Kranken, er tut Wunder und sie kamen dahin und Jesus war voller Erbarmen und sagte, ja, was sollen wir denen denn zu essen geben? Es wird dunkel und so weiter und er fragte, was sollen wir ihnen zu essen geben? Und Philippus sagte, ja, wir haben nicht genug Geld, um für alle etwas zu essen zu kaufen. Und Jesus sagte, ja, was habt ihr denn? Und ja, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Und dann befahl er, dass sie sich alle lagern sollten und dass das ausgeteilt werden sollte. Und dann geschah dieses Speisungswunder, dass mehr als 5000 Menschen satt geworden sind. Und dann geht die Geschichte noch weiter. Die Jünger steigen dann am Abend in ein Boot und fahren dann so am Westufer des Sees rüber nach Kapernaum. Und Jesus zieht sich zurück auf einen Berg, um zu beten. Und dann gegen Abend geht er seinen Jüngern nach oder begegnet ihnen so quer auf dem See. Und sie sind entsetzt, weil sie Jesus auf dem Wasser gehen sehen und sie wissen nicht, was sie davon halten sollen. Und er sagt zu ihnen, ich bin es, ich bin, sagt er eigentlich, wieder diese Offenbarung, ich bin Gott, ich bin es, ich bin der Messias. Und sie nehmen ihn mit ins Boot und fahren nach Kapernaum und kommen dort an. Und in der Zwischenzeit haben sich aber schon andere Leute aufgemacht aus Tiberias, das ist ein Fischerdorf, das weiter unten am Westufer des Sees war und sie sind in Boote gestiegen, sind dahin gerudert und gesegelt, wo Jesus die 5000 Männer gespeist hatte und sie wollten einfach was von Jesus sehen. Sie haben gehört, hey, da passiert was, da geschehen Dinge, da passieren Heilungen, da gab es was zu essen, lasst uns da hingehen, lasst uns gucken, was da los ist. Und sie kommen da an und stellen fest, oh, keiner mehr da. Die Jünger sind nicht mehr da, die Jünger sind weg. Und wo ist Jesus? Jesus ist nicht mit ins Boot gestiegen, er muss irgendwo sein und sie suchen ihn und sie finden ihn nicht. Und dann steigen sie in die Boote und fahren ihn nach Kapernaum und dann begegnen sie ihn in Kapernaum und sie fragen ihn, ja Jesus, wie bist du denn hierher gekommen? Eine gute Frage, ne? Also zu Fuß hätte das wahrscheinlich in der Zeit nicht geschafft und sie wollen wissen, ja, hast du einen Rennesel gehabt oder bist du geflogen oder wie bist du hierher gekommen? Und dann setzt unsere Geschichte ein und ab hier möchte ich lesen, in Vers 27, nee, Entschuldigung, in Vers 26, Jesus begegnet ihnen und sagt, Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Also er sagt hier, ihr habt dieses Wunder gesehen, ihr habt das erlebt, wie ich Menschen gespeist und gefüttert habe, aber eigentlich wollte ich euch durch dieses Wunder etwas anderes zum Ausdruck bringen. Dieses Wunder war mehr als nur ein Wunder der Versorgung. Bei diesem Wunder ging es um mehr als nur euren Hunger zu stillen, als euch satt zu machen. Und er sagt, aber ihr habt dieses Zeichen nicht verstanden. Ihr habt dieses Zeichen nicht verstanden. Dieses Wunder war ein Zeichen für etwas anderes, was die Teilnehmer nicht ergriffen hatten. Und manchmal, denke ich, sind wir Christen auch so ein bisschen so. Wir erleben etwas mit Jesus, wir erleben etwas Übernatürliches mit Jesus, wir erleben gute Dinge, die von Gott kommen, Dinge, die wir als Geschenk und als Gnade Gottes annehmen können, aber dann bleiben wir dabei stehen und tauchen nicht tiefer in das ein, was der Herr uns eigentlich dadurch sagen möchte, was er uns eigentlich offenbaren möchte. Wir dürfen nicht bei diesem äußeren Wunder, so schön das auch ist, stehen bleiben. Jesus sagt, da ist noch mehr. Es gibt etwas, was ich euch zeigen und offenbaren will und was ihr nicht verstanden habt. Und dann in Vers 27 erklärt er das und er sagt, bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Gesandten bestätigt. Also hier erklärt er ein bisschen genauer, um was es ging. Er sagt hier, es geht nicht nur um diese natürliche, übernatürliche Versorgung. Das war ja übernatürlich, was da geschah. Aber er sagte, das ist nicht alles. Es geht nicht nur um das, was ihr für eure leiblichen Bedürfnisse braucht, sondern es geht um diese echte, um diese wirkliche Nahrung. Und die ist wirksam im Hinblick auf das ewige Leben, im Hinblick auf geistliche Zusammenhänge. Also Jesus nimmt hier schon den Fokus ganz eindeutig weg von dem rein körperlichen, physischen. Er hat ja auch an anderer Stelle gesagt, ich hatte das letzten Sonntag erwähnt, als er dem Teufel begegnete in der Wüste nach seiner Fastenzeit und der Teufel ihn versucht hat und sagte, mach doch hier aus diesen Steinen Brot. Da hat er gesagt, nein, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Hier ist wieder dieser Zusammenhang. Es geht nicht in erster Linie um die leiblichen, menschlichen Bedürfnisse, sondern es geht um viel mehr. Es geht um unsere geistlichen Bedürfnisse. Das heißt nicht, dass die natürliche Nahrung oder dass sich Sorgen um die täglichen Bedürfnisse irgendwie schlecht ist, ganz und gar nicht. Also die Bibel sagt uns ja an mehreren Stellen immer wieder, dass der Herr uns versorgen möchte. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit in Christus Jesus. An anderer Stelle sagt er uns, dass wir uns nicht sorgen sollen, was wir essen sollen, was wir trinken sollen, was wir anziehen sollen. Unser Gott, unser Vater kümmert sich darum. Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Er tut das, weil er uns liebt. Er tut das aus Gnade. Er tut das einfach, weil er uns Gutes tun möchte, weil er will, dass es uns gut geht. Aber er sagt hier, das ist nicht das Wichtigste. Das ist nicht das Eigentliche, was ich euch zu sagen und zu geben habe. Ja, Jesus will für unsere materiellen Dinge, für unsere materiellen Nöte und unseren Mangel sorgen. Er hat das bei der Speisung der 5000 ja bewiesen. Er wollte nicht, dass die Leute hungrig nach Hause gehen. Er wollte nicht, dass sie da etwas von ihm hören, aber dann irgendwie nach Hause geschickt werden und sagen, ja, das war toll, aber mein Magen knurrt. Das war sein Erbarmen, was den Menschen dort begegnet ist. Deswegen hat er ihnen zu essen gegeben und deswegen sorgt er auch so für uns. Aber er sagt ihr deutlich, es gibt eine echte, eine geistliche, eine wirkliche Nahrung, die geistliche Auswirkungen hat und die wichtiger ist als Essen und Trinken. Und das, sagt er, wollte ich euch durch dieses Zeichen zeigen. Das war das, was ihr eigentlich verstehen solltet. Und dann spricht er über seine Gottessohnschaft. Er sagt, diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Er redet hier von sich selber als dem Menschensohn und dass Gott sein Vater ist und dass diese Nahrung vom Himmel, vom Vater herabkommt. Er redet über seine eigene Gottessohnschaft. Und dann ist interessant die Antwort, die die Zuhörer ihm darauf gegeben haben oder die Reaktion. Vers 28 und 29, da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Was müssen wir denn tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also die Juden, die diese Rede Jesu hörten, wir müssen ja wissen, er redete das zu Menschen aus dem Volk Israel, zu den Juden, und bei denen ratterte sofort eine ganz bestimmte Sache in ihren Gedanken los. Ihnen war klar, sie kannten nur die Forderung des Gesetzes. Sie kannten nur das Gesetz. Tue das Gesetz und du wirst leben. Tu es nicht und du wirst sterben. Und ihnen war klar, wir müssen etwas tun, um den Willen Gottes wirken zu können. Aber was ist es, was wir tun müssen? Was ist es, was das Gesetz uns zu tun herausfordert? Und Jesus sagt, nein, überhaupt, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern er sagt hier, Gott verlangt von euch nur eins, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Die einzige Forderung, um die es geht, ist, an Christus zu glauben. Das ist die einzige Forderung, die einzige Voraussetzung. Und schon hier deutet er darauf hin, dass er selber etwas bringt, einen neuen Bund bringt, der über den alten Bund, das Gesetz, weit hinausgeht, wo es nicht mehr darum geht, Dinge zu tun, zu gehorchen und so weiter, sondern um den Glauben. Das sagt er hier sehr deutlich. Sie konnten das nicht richtig verstehen, aber er deutet es hier an. Und das gilt auch für uns heute. Wenn du mit Gott ins Reine kommen möchtest, wenn du richtig dastehen möchtest vor Gott, wenn du die Werke Gottes tun möchtest, dann frage nicht zuerst, was du tun musst, um Gott zu gefallen. Du musst bei Gott keine Vorleistung bringen. Du musst nicht erst zur Kirche kommen, damit Gott dich irgendwie annimmt oder akzeptiert und damit er sieht, dass du es auch wirklich ernst meinst. Das ist gut, in den Gottesdienst zu kommen, auf jeden Fall, weil es dir nützt. Aber du musst Gott damit nicht beeindrucken oder ihn irgendwie überzeugen, dass du jetzt auch fromm leben willst und dass er dir deswegen etwas geben muss, etwas Übernatürliches geben muss. Gott ist mit mir zufrieden, wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Gott ist mit mir zufrieden, wenn ich 5 Ave Maria und 3 Vater Unser am Tag bete. Gott ist mit mir zufrieden, wenn ich nicht mehr lüge. Gott ist mit mir zufrieden, wenn ich meinem Hamster nicht mehr das Fell gegen den Strich bürste und so weiter und so fort. Darum geht es nicht, sondern Jesus sagte, es gibt nur eine Sache, die von euch gefordert wird. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat, an Jesus Christus. Und das gilt auch für uns, das gilt für dich und für mich. Das gilt auch für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die in die Gemeinde hineinkommen. Es geht nicht darum, dass sie Dinge richtig machen. Es geht nicht darum, dass sie die richtige Sprache benutzen. Es geht nicht darum, dass sie die richtigen Kleider anziehen. Es geht nicht darum, dass sie die richtigen Verhaltensweisen an den Tag legen, sondern es geht darum, dass sie Christus, den lebendigen Gott, kennenlernen, dass etwas in ihrem Leben passiert, eine Veränderung, eine Wiedergeburt, so wie es die Bibel beschreibt, und dass ihr Leben völlig neu wird. Es geht nicht darum, eine Wand anzustreichen, etwas zu renovieren, sondern es geht darum, dass bei Christus alles neu wird, alles neu wird. Und das müssen wir den Menschen vermitteln. Und dann ist es egal, wie sie aussehen, egal, wie sie sprechen, egal, was sie anhaben, egal, was sie noch tun. Christus wird sie verändern, wenn ein lebendiger Glaube in ihr Herz eingezogen ist. Darum geht es. Es geht nicht darum, sie zu erziehen, die richtigen Vokabeln zu benutzen und sich in der Gemeinde fromm zu verhalten. All das kommt viel, viel später. Ja, das stimmt, die Bibel zeigt uns tatsächlich, wie wir leben sollen. Das ist richtig. Die Bibel hat was darüber zu sagen, was wir als Christen dann tun oder lassen sollen. Die Bibel sagt uns, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Und das Wort Gottes stellt auch einen Anspruch an uns als Menschen. Wenn wir uns Gott nahen, können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können nicht so weiterleben wie früher. Ganz klarer Fall. Das heißt auch, dass es eine Veränderung geben wird in unseren Verhaltensweisen, in unserer Denkweise, aber das Ganze beginnt nicht mit der richtigen Verhaltensweise, sondern mit dem Glauben an Christus. Und das sagte er hier zu den Juden. Er sagte, hey, es geht nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen, sondern es geht darum, an den zu glauben, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist und der euch die wahre geistliche Speise gibt. Und dann wird es noch ein bisschen interessanter. Sie diskutieren mit Jesus, Vers 30 und 31. Und hier sieht man, dass sie das nicht ganz verstanden haben, auch nicht verstehen konnten. Johannes 6, Vers 30 und 31. Und sie sagten zu ihm, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Jesus hatte ja gerade noch gesagt, dass er der Menschensohn ist, den der Vater bevollmächtigt hat. Und sie haben sofort gehört, Mose. Mose war der Bevollmächtigte Gottes. Mose war derjenige, der von Gott berufen worden war, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und er wurde als der Bevollmächtigte, als der Gesandte Gottes bezeichnet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der Bevollmächtigte. Ich bin es. Er sagt damit, ich bin der Messias. Ich bin der, auf den ihr wartet. Und sie sagen, hey, bitte gib uns mal einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir glauben. Ich frage mich, was wollten die noch sehen? Jesus hatte gerade 5000 oder mehr Menschen zu essen gegeben und sie sagen, hey, lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen. Wir müssen das verstehen. Für sie war der Auszug aus Ägypten und das Kommen des Manna durch Mose das größte Wunder, das da geschehen war. Mose hatte sie jeden Tag mit dem Manna versorgt. Und sie sagen ja auch hier, unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. Und in den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Also das war das größte Wunder für sie. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der Bevollmächtigte, ich bin der Messias. Und sie sagen, hey, dann gib uns bitte ein eindeutiges Zeichen. Das, was du da getan hast, reicht uns nicht. Vielleicht haben sie das so gedacht. Mose gab Brot vom Himmel. Und du hast nur 5 Brot und 2 Fische, also das, was schon da war, vermehrt. Also so what? Zeig uns mehr. Wenn du der Messias bist, zeig uns das Zeichen des Messias. Und sie sagten, das, was wir von dir gesehen haben, reicht uns nicht. Und dann fährt Jesus fort, Vers 32, und sagt, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Also Jesus sagt hier, hört mal zu, nicht Mose hat euch das Brot gegeben. Mose war ein Mensch, Mose war ein Gesandter, ein Bevollmächtigter, aber dieses Brot kam aus dem Himmel, kam von meinem Vater, kam von mir. Ich habe euch das gegeben. Und das wahre Brot kommt ebenfalls aus dem Himmel. Und das wahre Brot wird euch ebenfalls mein Vater geben. Und das wahre Brot bin ich. Ich steige vom Himmel herab und ich gebe der Welt das Leben, sagt Jesus. Und der sagt damit, es handelt sich hier nicht um physisches Brot, das den Körper satt macht, so wie beim Manna, sondern es ist ein anderes Brot. Es ist nicht vergleichbar mit dem Manna. Es handelt sich um das wahre geistliche Brot, das den Geist des Menschen satt macht, das die eigentlichen Bedürfnisse des Menschen stillt. Und außerdem, das ist auch interessant, das Manna war nur für Israel bestimmt. Kein anderer hat von dem Manna gegessen, nur das Volk Israel. Und Jesus sagt, der vom Himmel herabsteigt, gibt der Welt das Leben. Das heißt, Jesus öffnet hier bereits die Perspektive und er sagt, ich komme, um der Welt, um allen Menschen Leben zu geben. Mein auserwähltes Volk hat vom Manna gegessen, hat Leben dadurch bekommen, physisches Leben und ich bin gekommen und ich komme, um der Welt das Leben zu geben. Also das Manna war nur für Israel bestimmt, aber das wahre Brot ist für die ganze Welt, für alle Menschen bestimmt und gibt das Leben. Und deswegen sitzen du und ich heute hier. Deswegen sitzen wir heute hier, weil Jesus das gesagt hat, weil er als das Lebendige, als das wahre Brot vom Himmel gekommen ist und wir davon gekostet haben. Deswegen sitzen wir heute hier und beten Gott an. Und die Juden dachten aber immer noch in diesen Kategorien von Mose und Manna und von dem Sichtbaren. Das siehst du an ihrer Antwort. Sie sagen, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Sie wollten wie beim Manna immer dieses Brot, immer diese Ernährung haben. Sie hatten das gerade erlebt. Jesus hatte Brot und Fisch vermehrt und so weiter. Und sie sagten, wir wollen immer diese Ernährung haben. Das ist so wie mit dem Manna. Wir wollen immer diese Versorgung haben. Gib uns dieses Sonderbare, dieses andere, wahre, aber in Klammern physische Brot, das unseren Leib, unseren Körper satt macht. Wir wollen das jeden Tag haben, so wie das Manna. Und dann sagt Jesus diesen Satz in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Es ist wieder diese Anspielung auf die Offenbarung Gottes, ich bin der ich bin das Brot des Lebens. Also er gibt hier diese Gottesoffenbarung und er sagt hier, ich sorge nicht nur für Brot, so wie Mose das getan hat. Ich gebe nicht nur Brot, sondern ich bin selber das Brot. Ich bin selber dieses Brot. Und damit bin ich größer als Mose und damit habt ihr auch das Zeichen des Messias gesehen, das Zeichen, das ihr zu sehen begehrt. Ich bin das Brot des Lebens. Und indem er das sagt, deutet er an, und er sagt das auch einige Verse später, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dass wenn wir von diesem Brot des Lebens essen, dass wir ewiges Leben bekommen, dass wir mit hineingenommen werden in die Beziehung zu Gott, in die Beziehung zum Vater, hineingenommen in diesen neuen Bund. Und wenn wir diesen Schritt gehen, dann bekommen wir neues Leben und dieses Brot bringt uns zum Leben. Und er sagt ja hier, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Also interessanterweise sagt er, diese Beziehung, die ihr dann zu mir eingeht, dieses Brot stillt nicht nur euren Hunger, sondern auch euren Durst. Wenn wir zu Jesus kommen, ihn zum Herrn unseres Lebens machen und wenn wir an ihn glauben, dann wird der Hunger und der Durst unseres Lebens und unserer Seele gestillt. Bestimmt hast du das auch erfahren, als du Jesus kennengelernt hast, dass du erlebt hast, wie er Frieden in dein Leben hineingegeben hat, wie er dir Antworten auf Fragen gegeben hat, wie bestimmte Fragen einfach gar nicht mehr da waren, weil du ihm, dem lebendigen Gott, begegnet bist. Und so, genau das meint er hier, genau davon redet er hier. Und so viele Menschen suchen diese Stillung des Hungers und diese Stillung des Durstes an anderer Stelle. Und manchmal suchen auch wir Christen das an anderer Stelle. Wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus und versuchen trotzdem manchmal, all das, was wir brauchen, noch aus anderer Quelle zu beziehen. Nicht immer, aber manchmal. Und wir sehen das bei vielen Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen, dass sie das ganz ausgeprägt tun. Sie suchen diese Stillung ihres Hungers an anderer Stelle, in materiellen Dingen zum Beispiel. Ich kaufe mich glücklich. Wenn ich einen schlechten Tag gehabt, ich gehe shoppen. Nichts gegen Shoppen, alles gut, ja. Aber das stillt nicht den Hunger deiner Seele. Vielleicht einen kleinen Augenblick, aber dann ist das schon wieder da. Ich kaufe mich glücklich. Ich reise in ferne Länder, um die Leere in mir zu verdrängen. Hey, ihr Lieben, Reisen ist zu einer Religion geworden. Die Leute sind unterwegs, du musst mal gucken bei Instagram und Facebook und so weiter. Die Leute posten und stellen sich da und so weiter von den tollsten Ecken und Enden dieser Welt. Und ich habe immer, wenn ich das sehe, den Eindruck, hey, sie versuchen letztendlich durch schöne Landschaften, durch schöne Erlebnisse eine Leere auszufüllen, die in letzter Konsequenz nur Gott ausfüllen kann, weil nur er das Brot des Lebens gibt. Ich suche den ultimativen Erlebniskick, damit ich was spüre. Ich verlasse mich auf die selbstverständlichen Sicherheiten unserer modernen Gesellschaft, Krankenversicherung, Sozialsystem und so. Versteht mich bitte richtig, ich bin total dankbar für unser Sozialsystem. Ich bin total dankbar für die Krankenkassen. Ja, also ja, aber all das füllt nicht letztendlich den Hunger und den Durst unserer Seele aus. All das kann uns keine letztendliche Sicherheit geben. Manchmal suchen wir das in der Beziehung zu anderen Menschen. Auch daran ist nichts verkehrt, aber manche sagen, ja, du sollst mich glücklich machen. Du sollst die Leere und den Hunger in mir ausfüllen. Und das funktioniert nicht, das wissen wir. Viele Ehen zerbrechen daran, scheitern daran, Beziehungen gehen kaputt. Und ich sage immer zu Leuten, hey, wenn du das nicht gelernt hast, alleine klarzukommen mit Gott, deinen Hunger, dein Verlangen von Jesus stillen zu lassen, also in deinem tiefsten Innern, dann wirst du das auch in einer Beziehung zu einem anderen Menschen nicht finden können. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, Beziehungen zu anderen Menschen sind gut. Wir brauchen das. Das ist auch Gott gegeben. Aber die Frage ist, erfüllt das den letzten Punkt, den letzten Wunsch unseres Seins? Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, ich suche diese Erfüllung, die Stillung meines Hungers in mir selber. Ich bin mir selber genug. Ich bin mein eigener Lebenssinn. Ich bin der einzige Maßstab für mein Leben. Und jemand hat das mal bezeichnet als die Religion des Individualismus, wo wir völlig zurückgeworfen sind auf uns selber, wo es darum geht, alles ist gut, wenn es mir gut geht. Und solange es mir gut geht, ist alles paletti, aber wehe, wenn nicht. Und ihr Lieben, wir sehen das in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, dass all diese Dinge erschüttert werden, dass all diese Dinge in Frage gestellt werden, dass Menschen keine Beziehungen mehr haben können, wir müssen Abstand halten, dass wir nicht mehr reisen können, dass die Geschäfte nicht mehr aufhaben und so. Und viele um uns herum fallen in Bedrückung, in Traurigkeit, in Depression, beginnen an sich zu zweifeln, sind unzufrieden, sind unglücklich und so weiter. Warum? Weil sie letztendlich versucht haben, den Hunger ihres Lebens durch diese Dinge zu stillen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Sondern diesen Hunger kann nur Jesus stillen. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, und das ist herausfordernd. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wie sieht das bei dir aus? Was macht eigentlich dein Leben mit Christus aus? Was ist der Kern deines Lebens? Ist Jesus wirklich das Brot deines Lebens? Ist er der Kern deines Lebens? Ist er deine Erfüllung? Findest du bei ihm deine tiefste Sicherheit und Geborgenheit? Oder suchst du das doch noch irgendwo an anderen Stellen? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen. Wie eng sind wir mit Gott verbunden? Oder sehen wir Jesus so nur als den Wundermann an? Ja? Herr, tu ein Wunder. Herr, speise mich. Herr, fülle meine Bedürfnisse aus. Herr, heile meine Krankheiten. Herr, sorge dafür, dass es mir gut geht. All das ist gut. All das möchte der Herr uns schenken. Ja, weil er uns lieb hat, weil er für uns ist, weil er möchte, dass es uns gut geht. Aber er sagt, den Hunger in deiner Seele, in deinem Leben, das, was du wirklich für dein Leben brauchst, das findest du in der Beziehung zu mir. Und das ist etwas anderes, als nur sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Das ist etwas anderes, als nur bestimmte Formen auszufüllen. Das ist etwas, was mit deinem Herzen zu tun hat, wo du mit Christus verbunden bist, wo du ganz eng mit ihm zusammen bist. Nimmst du diese Dinge jenseits all deiner Sicherheiten so wahr? Nimmst du Jesus in dein System auf, so wie du Brot isst? So wie du das Brot zerkaust, wie du es runterschluckst, wie es verdaut wird, wie es in dein System, in deinen Körper aufgenommen wird im übertragenen Sinne. Erlebst du Jesus so oder ist Jesus nur ein Add-on, etwas, was auch noch da ist? Und wenn das nicht reicht, dann suche ich mir was anderes. Das ist eine ernste Frage, die ich dir heute stellen möchte. Jesus hat tatsächlich auch so darüber gesprochen. Einige Verse später spricht er über das Abendmahl. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat wahrhaftiges Leben und der ist eng mit mir verbunden. Also er deutet darauf hin, dass wir diese enge Verbindung zu ihm brauchen und nicht nur oberflächliche Dinge, noch nicht mal nur Wunder oder Wohltaten, die er für uns tut. Jesus stillt deinen natürlichen Hunger und er sorgt für deine Bedürfnisse, ja. Jesus gibt dir ewiges Leben, weil er möchte, dass du mit ihm zusammen bist, weil du Gemeinschaft mit ihm hast. Und Jesus stillt den Hunger deiner Seele und gibt dir das, was wirklich satt macht, was dich wirklich sättigt. Verbinde dich neu mit Jesus. Das ist die Herausforderung, das ist der Ruf heute Morgen. Verbinde dich neu mit dem Brot des Lebens. Amen.